Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute Folge 26 und Florian ist wieder da. Hi.
Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Wir nehmen heute, wann nehmen wir auf? Eine Woche im Voraus, ne? Das ist mal ein neuer Rekord.
Genau, dieses früher Aufnehmen ist an sich ganz cool, weil ich ein bisschen mehr Vorlauf habe. Hat natürlich den Nachteil, dass man über nicht so neue Dinge reden kann.
Aber wir haben ja heute viel vor, ne? Viel, was sowieso schon passiert ist letzte Woche.
Genau, also ich weiß jetzt nicht, was im Laufe der kommenden Woche passiert wird, aber wir können schon über genügend Dinge reden, was jetzt kam.
Mhm.
Und für die Leute dann in einer Woche wahrscheinlich schon ein bisschen alt ist, zum Beispiel Nobelpreis wurde verliehen. Vor allen Dingen
ChatGPT hat nicht den Literatur-Nobelpreis bekommen, wie man schade eigentlich.
Nee, aber die Erfinder von mRNA-Impfstoffen haben einen Nobelpreis in Medizin bekommen.
Aber waren das jetzt die Leute, die auch konkret zu Corona-mRNA-Impfstoffen forscht haben oder einfach generell die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, die jetzt erstmal nichts mit Coronavirus zu tun hatte?
Nee, generell die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen.
Okay. Ja, weil das kennt man ja, eine mRNA, das ist ja das, wovon wir mit unseren Impfstoffen über Corona profitiert haben.
Genau.
Deswegen ganz schön, dass das mal ein bisschen...
Ja. Diese ganze Grundlagenforschung bei DNA und Proteinen nimmt jetzt in den letzten Jahren auch durch AlphaFold extrem zu. Da tut sich sehr viel, da muss ich mal eine ganze Folge zu machen. Ich glaube, synthetische Biologie und so ist ein großes Thema in den nächsten Jahren.
Weißt du denn, ob AlphaFold oder irgendeine andere KI in dem Fall von mRNA-Impfstoffen irgendwas damit zu tun hatte, oder?
Ich meine, dass die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen sehr davon profitiert hat, dass es AlphaFold gab. Alle anderen Biologielabore auch.
Ja, weil die Proteine einfach wussten, wie die verändern können.
Genau, das ist für die Forschung sehr relevant. Ja. So, dann hat die NSA ein AI-Safety-Abteilung angekündigt.
Mhm.
Und es kam noch ein zweites GPT-4-Paper raus. Es gab am Anfang so einen kleinen System-Card, wo nicht viel drauf stand. Das war recht interessant, aber es kam jetzt so ein 160-Seiten-Paper raus mit Analyse, was GPT-4 mit Vision alles kann und nicht. Also sehr umfangreich. Aber im Prinzip haben die einfach so verschiedene Funktionalitäten durchgecheckt, wozu es kann, Captures lösen, Webseiten designen und so weiter.
Mhm.
Und es ist ziemlich gut, aber es macht manchmal noch so kleine Fehler. Also es gibt so random Fälle, wo du ein Bild von einer Tabelle machst und dann liest alle Werte ein und ein Wert ist so ein bisschen falsch. Und das ist halt kritisch.
Flüchtigkeitsfehler.
Ja.
Wenn das Ziel war, der soll sich möglichst menschlich verhalten im Training, dann hat er das auf jeden Fall geschafft. So, einfach mal kurz.
Ja, bei vielen Dingen ist halt wichtig, dass es zuverlässig ist und da ist es noch nicht einsetzbar. Aber so im Alltag ist es super. Du kannst von allem möglichst einfach ein Bild machen und sagen, ja, mach mal.
GPT-4 mit Vision ist aber jetzt, soll doch bald rauskommen, ist aber noch nicht verfügbar, auch nicht für Plusnutzer von OpenAI, oder?
Doch, für ein paar Plusnutzer schon, die rollen das so stückweise aus.
Also für ein paar
Leute ist es schon verfügbar. Ich habe auch noch keinen Zugang.
Ja, okay, da können wir in den nächsten Folgen wahrscheinlich mal drüber reden, wenn du da hast, Zugriff drauf hast, weil das würde mich mega interessieren. Da gab es ja immer mal wieder Demos, was man damit alles machen kann, dass man eine Webseite zeichnen kann auf dem Blatt Papier, dem das Blatt dann hochladen kann und dann macht er die Webseite so, wie das gezeichnet ist und so ein Quark. Das hört sich ja schon sehr, sehr extrem an.
Aufbauend habe ich eine Demo gesehen oder einen Online-Service, wo GPT-4 Vision als so Designer ein Programmierer verwendet wird, aber iterativ. So, er schreibt den Code, dann wird die Seite gerendert und GPT-4 schaut sich das Ergebnis an,
überprüft,
ob das übereinstimmt mit dem, was es machen soll und kann dann iterativ den Code verbessern.
Ist auch eine sehr, sehr geile Idee, weil wir haben ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass und GPT-4 basiert ja immer auch noch auf Transformern, dass diese Transformer-Modelle eben nicht so gut sind, alles First Try irgendwie hinzubekommen, sondern wesentlich besser performen, wenn die eben ihre Lösungen dann selber nochmal durchrechnen und auf Fehler korrigieren und dass das quasi die Lösung ist, um, was ja auch irgendwie menschlich gesehen, dass der Prozess dem Prozess ziemlich nahe kommt, dass man was macht, dann schaut man sich das an, dann sagt man, hier, das muss irgendwie noch geändert werden und geht dann wieder rein, dass das auch bei KIs so viel bessere Lösungen.
Nachher auch noch ein paar Paper zu, wo da ein bisschen Fortschritte gemacht wurden.
Ja. Aber warte, bevor wir zum nächsten Thema gehen, du hast gerade eben die NSA angesprochen mit dem Safety Paper, was sie dazu gemacht haben. Da müssen wir vielleicht noch ein Thema einschieben. Ich habe auf Twitter jetzt letztens ein Video gesehen von Mr. Beast, das ist wahrscheinlich gut um die Runde gegangen, das er geteilt hat, wo er im Prinzip ein Video retweetet hat oder als Videoaufnahme von sich hochgeladen hat, mit der Überschrift "Lots of people are getting this deepfake scam ad of me. Are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem." Und das Video ist clean. Das ist zwar low quality, es könnte aber auch einfach nur an dem Screen Capture liegen. Aber es ist bedenklich, wie gut das Video ist, sogar so, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, ja, also da wäre ich drauf reingefallen. Und vor allen Dingen auch, weil das Video hat so Inhalt, ja, ich give away irgendwie Millionen iPhones oder irgendwie eine absurde Summe an iPhones und klicke jetzt den Link, um iPhone zu machen. Und das ist ja auch so ein Thema, was man mit Mr. Beast wirklich verbindet, also was man dem zutrauen würde, dass der halt einfach mal so das größte iPhone-Giveaway macht, einfach random Leuten iPhones gibt. Was auf Social Media kritisch ist, weil, also da wirst du natürlich ehrenlos weggescammt. Und das ist natürlich, ne, mit AI und Safety sind wir jetzt genau in dem Thema. Wie können Social Media Plattformen irgendwie was gegen Fake-Videos was unternehmen?
Ja, also ich meine, über das Problem haben wir beide ja schon vor wahrscheinlich 20 Folgen gesprochen, dass das kommen wird. Und jetzt ist es da, nicht nur Mr. Beast, sondern einige Stars wurden einfach als Deepfake für Werbung benutzt oder für Scams. Also die Plattformen müssen offensichtlich, wenn sie Werbepartner annehmen und Werbung auf ihren Plattformen zeigen, da ein bisschen verifizieren. Aber an sich ist das Problem halt schwer zu bekämpfen. So, irgendwann ist es halt so realistisch, dass du es vom Original nicht mehr unterscheiden kannst. Und was soll man dann machen? Dann kannst du nur Mr. Beast selber fragen.
Ja, und wir hatten ja irgendwann mal, ich glaube, in einer der letzten, vorletzte oder letzte Folge drüber geredet, hatten wir das Thema auch schon mal in generellerem Sinne, und da hatte ich ja irgendwie überlegt, was ist denn, wenn man statt zu versuchen, AI-generierten Content irgendwie zu flaggen und erkenntlich zu machen, dass man echten Content mit irgendeinem Siegel versieht, sodass quasi es irgendeine Verifikation gibt, dass dieses Video jetzt von dem und dem Creator kommt und der hat dann irgendwie mit Hashcodes sozusagen einen identifizierbaren Schlüssel. Ja, NFTs, ja, genau. Die ganz unabhängig davon, ob man da jetzt irgendwelche Artworks als NFTs verarbeitet, kann ich mir vorstellen, dass diese Funktionalität und diese Technologie schon noch relevant werden könnte, einfach etwas im Internet einzigartig identifizierbar zu machen. Das kann natürlich bei so einem Falle von Videos, die man irgendwie als echt einstufen will, kann das natürlich schon helfen.
Ja, also diese ganze Idee, dass man sich online verifiziert als echter Mensch oder als die Person, die man ist. Es gibt so Dinge wie Online-Personalausweis, Passkeys.
Aber das geht ja schon wieder jetzt einen Schritt weiter, dass man Menschen verifiziert. Ich rede erstmal nur von Videos oder von Content ganz generell.
Ja, aber das ist ja ein dasselbe. Du kannst einfach verifizieren, dass der Content von einem echten Menschen kommt. Das ist schon der erste Schritt.
Ja, okay, das geht natürlich. Das wäre natürlich der nächste Schritt, ja.
Oder hier Sam Alt mit seinem Worldcoin. Das ist ja nicht nur eine Cryptocurrency, sondern vor allen Dingen ist es eine
Datenbank.
Ja, so eine Art Online-Ausweis, dass du ein echter Mensch bist.
Ja. Ja, das ist nicht zufällig, dass gerade er mit OpenAI auf die Idee gekommen ist, so eine Worldcoin, so eine Datenbank für echte Menschen zu machen, weil die wussten wahrscheinlich schon vorher, wo es hingeht.
Ja, und auf der anderen Seite, nicht nur Deepfakes, sondern CNN hat letztens einen Artikel gemacht über AI-Girlfriends.
Da kommst du jetzt bestimmt wieder mit dem einen Film, wie hieß der? Her? Nee.
Ja,
Her. Genau.
Wo
genau.
Ich hatte auch letztens eine Online-Debatte. Es gibt tatsächlich einige Menschen, die jetzt schon KI überraschend viel Emotionen und Bewusstsein zusprechen. Also ich habe das Gefühl, ich werde immer mehr zu einer Minderheit, wenn ich sage, Transformer haben keinerlei Form von Bewusstsein, Emotionen oder Selbstwahrnehmung.
Ich meine, du kennst natürlich die Hintergründe, du weißt, wie so ein Transformer funktioniert, du weißt, was da für eine Struktur hintersteckt und du weißt, dass der darauf auf oder dass so eine KI darauf ausgelegt ist, irgendwie menschliches Verhalten zu simulieren und im Prinzip nur kopiert, was in Trainingsdaten im Sinne von Konversationen mal dem gegeben wurde, aber natürlich ist es, ich kann das nachvollziehen, wenn man zum Beispiel mit dem ganz frühen Bing kommuniziert hat, Bing Copilot, da war das schon wirklich erschreckend manchmal, wie menschenecht der kommuniziert hat mit Smileys und versucht hat, Leute irgendwie zu verarschen und so, weil das einfach in den Trainingsdaten als wie kann man eine Konversation am Leben erhalten drin war.
Ja.
Also wundert mich nicht, aber ist natürlich schade.
Man meint, das sind nur Leute, die keine Ahnung haben, aber ich habe mit jemandem geredet, der bei Nvidia im Bereich AI arbeitet. Und selbst der glaubt, dass GPT-4 eine Form von Wahrnehmung oder Empathie hat.
Wahrnehmung ist aber nochmal was anderes als Empathie, würde ich jetzt sagen. Weil und Wahrnehmung, gab es sogar Paper, wo gesagt wurde, die haben irgendwie ein gewisses internes Modell von
sie haben ein internes Welt Modell der Welt, aber er hat behauptet, GPT-4 hätte Emotionen und könnte Schmerz spüren.
Ja, okay, das ist natürlich sehr wild, ja. Aber was, wenn der bei Nvidia arbeitet, in was weißt du genau, was der da gemacht hat? Oder war der einfach nur random bei Nvidia?
Nee.
Nvidia ist jetzt zwar die Hardware-Firma, aber die hat jetzt ja nichts mit AI Research. Obwohl, nee, DLSS, die machen schon AI Research, ne?
Ja, die machen sehr viel AI.
Okay. Da müssen wir vielleicht davon ausgehen, dass wir hier die Dummen sind und der Kollege sich auskennt und denkt, wie kann es immer noch sein, dass Leute denken, dass AI keine Emotionen hat, so eher als Profi.
Ich glaube, das ist aber auch sehr Ansichtssache. Du kannst es halt nicht beweisen, ähnlich wie du bei Menschen nicht beweisen kannst, dass sie Bewusstsein haben oder sowas. Ist halt.
Aber
so,
dann,
du kannst dir die Architektur angucken, aber du kannst dich ja nicht in das Modell hineinversetzen.
Ja, weil
so,
das
im Endeffekt ist es immer Mathematik, es ist immer Berechnungen, aber das gilt auch für unser Gehirn.
Aber dann ist das eine kritische Aussage für deinen Punkt, weil wenn du das nicht beweisen kannst, aber bei Menschen annimmst, dass wir Emotionen haben, dann musst du das ja bei der KI auch annehmen, weil du kannst es ja ebenso wenig beweisen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich kann ja meine eigene Überzeugung haben und die KI immer noch so behandeln, wie ich das möchte. Also ich muss die KI ja nicht behandeln, als hätte sie Emotionen.
Ja, das stimmt. Aber spätestens dann, wenn du Menschen anfängst, so zu handeln, als hätten sie keine Emotionen, dann wird die eigene Annahme schwierig.
Ja, aber das ist dasselbe Argument wie mit Veganern und Tieren. So, ich bin davon überzeugt, dass viele Tiere ähnlich starke Wahrnehmung haben wie wir und auch über ein großes Maß an Intelligenz verfügen und ich esse sie trotzdem.
Ja, ich verstehe.
So, jetzt kannst du mich Soziopath nennen.
Nee, ich bin ja,
oder
ich
einfach
bin ja
Fleischliebhaber.
Genau, ich bin ja... auch vielleicht lieber, aber nee, ich bin ja im gleichen Boot, also dass ich mir das durchaus schon vorstellen kann, aber es ist irgendwie reicht nicht, um kognitiv so weit zu gehen, zu sagen, nee, dann esse ich jetzt kein Fleisch mehr, damit keine Tiere mehr getötet werden oder weniger im Sinne von Nachfrage macht sich dann bemerkbar, aber ja.
Also vielleicht liegt es dann einfach an meinem mangelnden so moralischen Kompass, aber selbst wenn jetzt der Großteil der Menschheit davon überzeugt ist, dass Transformer Bewusstsein haben und wir die versklaven, würde ich immer noch sagen, okay, dann versklaven wir die jetzt halt.
Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, also von Mensch zu Mensch, da kann man sich das irgendwie besser vorstellen, wenn wir uns als Menschen irgendwie vorstellen, wie die anderen funktionieren, während die anderen sind irgendwie immer nur Transformationsleistung. Nee, Transferleistung heißt es. Also, wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, wie ein Tier es wohl fühlt, auch wenn es irgendwie deutlich ist, dass es irgendwie fühlt und Emotionen hat und irgendwie auch ähnliche Gehirnstrukturen hat wie Menschen oder auch eine KI, wo es nochmal ein bisschen kryptischer ist, weil das ganz anders ist, ist natürlich schwer, dann daraus irgendwie Handeln abzuleiten.
Ich glaube, das ist auch großes gesellschaftliches Ding, wie man erzogen wird. Weil man muss sich vorstellen, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber vor 800, 900 Jahren wurden afrikanische Menschen auch nicht als Menschen betrachtet.
Einfach weil die ein bisschen anders aussahen.
Als wäre es moralisch okay, die zu versklaven.
Ja, das stimmt.
Und das ist erst viele Generationen später hat sich das geändert, Stück für Stück. So, und heute können wir uns nicht vorstellen, dass Menschen jemals so gedacht haben.
Auch da ist es ja so, dass was als Auslöser war, das war fremde Kulturen, die sahen irgendwie ein bisschen anders aus und deswegen hat halt die Transferleistung schon nicht ausgereicht, um zu sagen, ja, die werden wohl genauso Emotionen haben wie wir und sind genau gleichwertige Menschen und so weiter und deswegen ist es mit Tieren und KI nochmal eine andere Sache. Was aber durchaus eben sein kann, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist und wir sozusagen, weiß nicht, rückblickend in ein paar
also
Jahrzehnten
vielleicht
sagen
unsere
werden,
Kinder,
wie konnten wir da sitzen und sagen, hier, die Kuh juckt mich halt nicht, wenn die abgeschlachtet wird, das schmeckt halt einfach lecker.
Ich glaube eher, dass unsere Kinder kommen werden und sagen, jo, unsere Eltern sind ja so eine furchtbar rassistische oder nicht rassistische oder was ist der Begriff bei Robotern oder Tieren, keine Ahnung, dass die sagen, oh mein Gott, die letzte Generation, was für Unmenschen.
Technophob, das wird der Begriff.
Wie können die nur so sein und wir dann einfach in den Geschichtsbüchern als die Sklavenhalter dastehen.
Ja,
Aber
das
gut.
ist gut vorstellbar, ja. Aber aus heutiger Perspektive eben irgendwie komisch zu sagen, ja, die KI, die müssen wir mit Vorsicht behandeln, die hat höchstwahrscheinlich Emotionen.
So, dann wollte ich über ein paar neue Models reden, die released wurden. Einmal hat Meta Llama Long, also Llama 2 Long, released. Long, weil Context Window von.
Context Window war das, wie viel die KI in ihrer Berechnung mit einbeziehen kann.
Genau, wie viele Tokens reinkommen an Text.
Nochmal als
Also.
Vergleich 32.000 mit Llama Long, was hat so GPT 3.5 Grad? 10.000,
Es
ne?
gibt zwei verschiedene Varianten. OpenAI hat auch Versionen von GPT 3.5 und 4 mit längerem Kontextfenster.
Ja.
Aber ich meine, 3.5 basically, also das Basismodell hat 4000, GPT 4 hat 8000 und die längeren Versionen haben jeweils 16 und 32.000. Also Llama Long hat genauso großen Kontextfenster wie die große Version von GPT 4. Und
Ja,
selbst zu
okay.
GPT 4, die lange Version, da haben noch nicht mal alle Zugriff per API zu.
Okay. Aber ist das jetzt der Spitzenreiter? Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, auch geredet, dass es dann ein Modell gab, was, glaube ich, noch größere Kontext-Windows hatte.
Genau, Claude 1 und 2 haben beide 100.000 Tokens.
Ah, oh.
Aber was bei Llama 2 auffällig ist, dass es gerade bei so Benchmarks, die testen, wie gut es Aufmerksamkeit über den ganzen Bereich gibt und wie gut es performt in Aufgaben, die so einen langen Kontext erfordern, dass Llama 2 da extrem gut abschneidet. Also Llama 2 mit 70 Milliarden Parametern und 20.000 Token Kontextfenster fordern extrem gut, selbst vergleichbar mit den Top-Modellen von OpenAI und Claude.
Ah, okay. Ja, weil das Problem war, ne, nochmal für die Leute, die vielleicht die alten Folgen nicht gehört haben, das Problem war, oder was KIs generell haben, die hohe Kontext- oder lange Kontextfenster haben, ist, dass da Teile eben des Inhalts verloren gehen. Also typischerweise, was hast du gesagt, war das in der Mitte, ne? Die gucken sich das Anfang und das
Genau.
Ende an und das wird dann gut irgendwie einbezogen in die Antwort,
Anfang und
aber
Ende
genau.
wird stark beachtet und der Mittelteil wird häufig ein bisschen ignoriert oder weniger auf Fokus gesetzt, Attention.
Das ist so das ganz generelle Problem von langen Kontextfenstern, aber das scheint dann hier bei Llama Long eben.
Diffusion von Stability AI, sorry. Das Stable LM Model mit nur 3 Milliarden Parametern raus, also extrem klein,
LM Language
aber.
Model.
Ja, also für den Maßstab, wo Language Models ursprünglich herkommen, immer noch groß, aber deutlich kleiner als alles, was es aktuell sonst so gibt.
Ja.
Aber es wurde auf 4 Billionen Tokens trainiert.
Auch wieder einen Kontext, was 4 Billionen Tokens trainiert.
Das ist die Trainingsdaten, die man sonst eher in einem größeren Modell erwartet, also in seinem 7 Milliarden Parameter Modell oder sowas.
Okay, also kleines Modell, aber dafür viel Training, viele
Genau.
Trainingsdaten. Okay.
Also es gibt ja diese Kurve Chinchilla Optimal, die sagt, was das perfekte Verhältnis aus Größe zu Trainingsdaten, damit ich Rechenleistung optimieren kann für Performance. Aber du kannst natürlich auch sagen, ich benutze mehr Trainingsdaten, als optimal ist.
Aber dafür weniger.
Und dann kriegst du weniger Leistung raus für die zusätzliche Rechenleistung. Aber dafür hast du ein sehr kleines Modell, was leistungsstärker ist und was dann in der Nutzung nachher günstiger ist. Das
Ah
heißt, was
ja.
Stability AI gemacht hat, ist, sie haben ein bisschen mehr Rechenleistung in den Trainingsprozess investiert, damit es dann nachher bei den Nutzern etwas günstiger ist, ein gutes Modell laufen zu lassen. Und
Ah, okay.
tatsächlich performt das Modell besser oder zumindest ähnlich gut wie viele der Top 7 Milliarden Parametermodelle, also Modelle, die doppelt so groß sind.
Okay, das ist natürlich cool, wenn das auch vor allen Dingen dann Richtung Use Cases in Handys und so oder anderen kleineren Geräten geht, ist es natürlich relevant, je nachdem, wie optimiert das ist.
Genau, da können wir nachher noch drüber reden, über das Google-Event.
Und das ist aber ein Language Model, also bla bla bla, LM hast du ja gesagt hier. Aber es ist von Stable, was hast du, von Stability AI, ist das denn, ne, wie, sag mal, wie hieß das?
Stability heißt die Firma, ja, das sind die
Und das
Macher von
mit
Stable Diffusion.
Stable Diffusion. So, und aber Stable Diffusion ist ja ein KI-Modell. Das sind ja keine Transformer, oder?
Die Diskussion hatten wir schon mal. Ich habe nachgeguckt,
Genau.
aber ich habe schon wieder vergessen, ob Transformer in Diffusion-Modellen drin sind.
Weil das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, ist das dann mal ein Language Model, was nicht auf Transformern
Nein, nein, das ist auf
basiert?
jeden Fall Transformer. Das
Okay, ja,
Language-Model ist
okay.
ein Transformer.
Okay, das hätte mich nämlich jetzt noch interessiert.
Aber die haben es ähnlich gemacht wie Mistral. Ich meine, beim letzten Mal habe ich schon mal kurz über die gesprochen. Mistral AI ist auch eine relativ neue AI-Firma, die Language Model trainiert. Und die haben dasselbe gemacht mit einem 7 Milliarden Parameter Modell mit extrem viel Trainingsdaten. Und soweit ich weiß, ist deren 7 Milliarden Parameter Modell aktuell das Beste in der Größenordnung und performt ähnlich gut wie das drei- oder viermal so große Modell von Meta, also Llama 2, 30 Milliarden Parameter.
Weil die aber auch mehr Trainingsdaten genommen haben bei kleinerer Größe.
Genau. Ich weiß nicht, ob die großen Architekturen noch verbessert haben oder ob die einfach sehr gute Trainingsdaten haben, aber die haben auf jeden Fall deutlich mehr Trainingsdaten verwendet. Und sie haben auch angekündigt, dass das nur ein Vorgeschmack war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn deren 7 Milliarden Parameter Modell ähnlich gut performt wie die größeren Llama Modelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, die machen dasselbe mit einem 30 Milliarden oder 70 Milliarden Parameter Modell, dann bin ich mir recht sicher, dass wir in ein, zwei Monaten Modelle haben, die wir mehr oder weniger zu Hause laufen lassen können, die konkurrenzfähig sind zu ChatGPT 3.5 oder 4.0.
Das wäre schon mal was. Das wäre schon mal ein großer Schritt Richtung Home Assistant, der vernünftig funktioniert. Habe ich auch
Ja.
letztens gesehen. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, wenn du nicht noch was hast zu Google, die in ihrer letzten Konferenz angekündigt haben, Assistant mit Bart endlich mal laufen zu lassen, was ich schon seit Monaten drauf warte, dass man irgendwie einen Personal Assistant hat, der vernünftig ist, der weiß, was ein Friseurtermin ist.
Ja, wir können Google über den Zwischenschieben, danach habe ich noch zwei Modelle.
Ja.
Aber Google hat ja die neuen Pixel-Handys vorgestellt und auch angekündigt, dass Bard und Google Assistant kombiniert werden sollen. Also praktisch ein System, was dann beide Fähigkeiten kombiniert, sowohl, dass dein Timer starten kann und in deinen Apps Informationen abrufen kann, als auch klassische Bard-Funktionalität, deine E-Mails zusammenfassen,
Ja.
Online-Suchen machen und
Der
einfach ein
große
Language Model sein.
Vorteil davon, den ich mir davon erhoffe, ist ja einfach die Inhaltserkennung, weil die ist ja jetzt bei dem jetzigen Assistant noch sehr rudimentär. Also man muss schon darauf achten, wie man Sachen phrasiert. Also wenn ich dem
Ja.
sage, wann ist denn mein nächster Friseurtermin, dann funktioniert das schon nicht, sondern da muss man so Sachen fragen wie, wann ist der nächste Termin? Friseurtermin. Und solche, sagen wir mal, Phrasierungsunschärfen, die natürlich dann bei KI-Nutzung dazu führt, dass man wesentlich natürlichere Konversationen mit dem Ding halten kann, plus natürlich diese ganze Konversationsding, dass man einfach so weiterreden kann und der den Kontext nicht verliert, was bei Google Assistant ja schon ein Feature war, was es abgehoben hat von sowas wie Siri, dass man den halt fragen konnte und dann immer mal wieder einfach sagen, wie ist das Wetter hier und hier? Und dann sagt er so und so und dann sagt man, und wie ist das Wetter da und da? Nee, oder und wie ist es so da und da? Und dann weiß er, dass es immer noch auf das Wetter bezogen ist, dass das natürlich wesentlich besser wird mit KI-Nutzung und dass auch man ist es egal, dass es egal wird, wie man Sachen ausspricht oder wie man sie phrasiert, sondern dass er den Inhalt natürlich wie so KIs auch immer rausziehen kann. Das ist natürlich der große Vorteil davon.
Ja, und vor allem im Hinblick auf Googles Handys, das neue Pixel 8 hat einen neuen Chip mit einem TPU-Einheit, also Tensor-Prozessor. Und sie haben angekündigt, dass sie eine Version von Bard, also wahrscheinlich das 3 Milliarden Parameter-Modell, bisschen feintuned, auf dem Handy laufen lassen werden. Das heißt, du wirst
Oh.
den Assistenten auch offline nutzen.
Also, um wahrscheinlich so Handysachen zu schauen. Timer, Wecker, weiß ich
Ja,
nicht, was kann man
aber
da
halt
machen?
auch sich einfach mit dann dem Assistenten unterhalten, also die klassischen Language Model Sachen halt.
Aber was kann man sich da mit dem unterhalten? Weil alles, was in so Richtung Informationen geht, wird ja nicht auf dem Handy gespeichert sein, sondern musst du halt für suchen im Internet, ne?
Naja, nicht unbedingt. Zum Beispiel, du kannst ja auch mit ChatGPT reden, ohne Bing-Suche zu aktivieren.
Aber
Also das
der
Language Model enthält auch Informationen.
ChatGPT ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Also die haben ja ziemlich viele Trainingsdaten in dem Modell integriert. Bart
Also
an
klar, das
sich.
3 Milliarden Parameter-Modell wird nicht so viele Informationen enthalten wie die großen Modelle, aber das weiß immer noch eine Menge und ist
Okay.
immer noch sehr komprimierte Informationen.
Das wird natürlich dann spannend. Wie viel kriegt man auf so einem lokalen Modell gespeichert? An Informationen oder an Inhalt ganz generell. Was natürlich auch die Frage birgt, sind Language Models eine effiziente Art und Weise, Informationen zu speichern? Also, einen gewissen Inhalt in einer gewissen Dateigröße zu speichern, ist ja das eine, kann man jetzt schon machen, in Textdateien oder so, wenn man so gut komprimiert, aber die Frage ist, kriegen Language Models das hin, die komprimierter und dann dementsprechend auch besser abrufbar zu speichern?
Language Models zu verwenden für Kompression ist ein relativ großes Forschungsfeld. Also es gibt ziemlich viele Paper. Ich habe selten im Podcast darüber geredet, weil ich selbst nicht so in dem Thema drin bin und viel der Paper nicht gelesen habe. Aber ich habe viele Abstracts gelesen von Forschungen, die sich damit beschäftigt haben, wie man diese hohe Kompressionsrate von Language Models nutzen kann, um Daten auch anders für andere Zwecke zu komprimieren.
Okay, das ist natürlich also, spannend.
Ja, also generell nicht nur Language Models, sondern generell neuronale Netze und Transformer sind gut darin, Informationen zu komprimieren.
Ja, interessant, weil das ist nämlich genau die Frage, die ich dann gefragt hätte, wie viel Gigabyte an Speicherplatz nimmt denn einfach nur die Existenz eines solchen Language Models auf dem Handy dann ein? Wenn das viele Informationen haben soll, müssen das ja mehrere Gigabyte sein, so nach herkömmlichem Wege, aber wenn so eine KI eben sehr gut darin ist, Informationen zu komprimieren, wäre das natürlich mega geil. Dann hätte man so ein Mini-Wiki, das ist ja dann, läuft ja darauf hinaus, dass man im Prinzip einen Mini-Wikipedia ziemlich komprimiert, lokal verfügbar hat. Das ist natürlich,
ja, ist natürlich
cool.
Nicht lossless, also es sind Fehler drin, aber ja. Und to be fair, Handyspeicher oder generell Speicher wird ja auch immer günstiger. Also Speicher kostet ja fast nichts mehr. So 512 Gigabyte in ein Handy zu packen, ist jetzt
frag mal Apple. Teures mehr. Da bezahlst du 130 Euro Aufpreis für. Bezahlst du 130 Euro Aufpreis für 10 Gigabyte mehr oder so.
Das ist wahr.
Naja.
Ja, das Pixel ist ein gutes Handy für so ein Beispiel, wie man KI komplett in das Gerät integriert. Also die haben ja nie viel Wert auf Hardware gelegt, es ging immer mehr um Software bei Pixel-Geräten. Das aber dieses Jahr, wir haben so viel gezeigt, was man mit so Magic Eraser machen kann, irgendwelche Elemente im Bild verschieben, vergrößern, wegradieren kann, Gesichter auf Gruppenfotos austauschen.
Und auch das wird einem nicht so ganz klar, weil wir immer über KI reden mit den Language Models und die gerade so im Hype ist, dass man mit denen textbasiert sprechen kann, aber auch das sind ja KIs, die dann so Bild-KI-mäßig erkennen, was ist das Subject im Bild, also was ist jetzt ein Gesicht und das Gesicht dann dementsprechend verändern. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das gab es ja auch schon in so chinesischen Handys oder asiatischen Handys. Google hat das jetzt ja vorgestellt mit so, dass man, wie erkläre ich das am besten, dass man mehrere Fotos machen kann, sagen wir mal von einer Gruppe von Menschen. Und angenommen, auf keinen dieser Bilder haben eben alle Menschen die Augen auf, weil jeder irgendwann mal geblinzelt hat. Und dann kann eben jetzt mit KI, das Google Pixel, so wie es angekündigt ist, die Bilder verbinden, dass man eben das Gesicht, was nicht blinzelt, aus dem einen Foto rüber transferiert in das andere und dann da alle blinzeln. Das ist jetzt so eine Übertragungsaufgabe. Man nimmt das Gesicht, was so fotografiert wurde, und packt es aufs andere Bild. Aber das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen und ist auch jetzt schon nach jetzigem Stand der Technik locker möglich, dass man einfach sagt, wir haben das Bild und wir haben gar keinen Take von dem Kollegen, wie er offene Augen hatte. Aber geh doch mal mit KI hin und mach ihm einfach mal offene Augen im Sinne von Stable Diffusion. Rechne einfach mal offene Augen dahin. Das ist ja jetzt schon locker flockig möglich. Dass man Bilder einfach so verändern kann nach Wunsch. Da wird es hingehen, ziemlich sicher.
Die Frage ist halt, was möchtest du? Weil die Grenze, was Bild ist und was einfach generiert ist, verschwimmt ja. Also du hast jetzt nicht nur diese ganzen Layer von Bildbearbeitung obendrauf, die Farben saturieren, vielleicht Kontraste verschärfen, Unreinheiten entfernen, vielleicht das Bild sogar künstlich schärfen, Pixel hinzufügen, die gar nicht da sind. Jetzt tauschst du Gesichter zwischen Bildern hin und her. Das heißt, das Bild, was du von der Gruppe gemacht hast, existiert so ja gar nicht.
Ja,
im Moment gab es nicht.
Ja, stimmt.
Und wenn du jetzt irgendwie einfach Teil von dem Bild generierst, zum Beispiel, wenn Google so ein Auto wegradiert, dann wird ja alles hinter dem Auto generiert, das existiert auch nicht.
Ja.
So, was ist dann noch Bild und was ist einfach nur, ich fake meine Online-Existenz,
generiere
Bilder mit mir drauf.
Die Frage, die stellt sich ja jetzt schon, weil auch jetzt in der Google-Konferenz haben die ja Beispiele gezeigt, wie man zum Beispiel den Himmel austauschen kann. Das soll jetzt schon gehen, dass man einfach sagt, okay, wir haben das jetzt fotografiert an einem schönen Strandtag, aber ich will jetzt das beim Sonnenuntergang fotografiert haben. So, und dann packst du halt einfach in den Hintergrund hinter dir einen Sonnenuntergang. Der hat ja auch so nicht existiert. Also, und auch ganz generell ohne diese Austauschsachen ist es ja auch jetzt schon, das hast du ja geredet, ne, dass da heutzutage künstlich nachgeschärft wird und da wird dann interpoliert und neues Reduction und so weiter. Auch die Bilder, die wir jetzt schon haben, die existieren ja so in der Form auch nur durch Rechenleistung. Es ist nur die Frage, wie weit verschiebt man diese Grenze? Und
deswegen ist diese AI-Art-Debatte ja auch so albern oder diese Copyright-Regeln wegen KI-Kunst, weil es unmöglich ist, eine Grenze zu setzen. So, wo fängt Foto an und wo fängt generiert an? Hm. Und wenn ich jetzt digital zeichne und mit KI etwas bearbeite, ab wann ist es nicht mehr selbst gemacht? Das ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar.
Und die Frage kannst du dir jetzt schon stellen, weil auch jetzt benutzen ja Künstlerinnen und Künstler auch schon digitale Hilfsmittel. Da hatten wir in der Musikfolge drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, ich bin kein guter Schlagzeuger, aber wenn ich mir halt hier in meiner Digital Audio Workstation eben ein digitales Drumset lade und das mit einem Keyboard-Tastendruck einspiele, ist das dann noch selbst gemacht? Weil ich habe nicht die Drums aufgenommen, die dann da klingen. Ich habe sie nur sozusagen von Reihenfolge, die ich mag. Ist es dann noch meine Kunst oder muss ich irgendwie demjenigen, der die Drums ursprünglich mal gespielt und aufgenommen hat und mir zur Verfügung gestellt hat, irgendwie Copyright bezahlen? So das ist diese klassische Diskussion von, wie weit kann man denn die Grenze von digitalen Hilfsmitteln nach vorne oder nach hinten verschieben? Deswegen ist diese ganze Diskussion irgendwie komisch, weil mittlerweile, also die Hilfsmittel, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, ich kann immer nur aus Audioperspektive reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch damit arbeitet mit solchen Hilfsmitteln. Ja, ebenfalls jetzt schon Hilfsmittel benutzen, die man auch, von dem man auch sagen könnte, ja, das ist aber jetzt nicht mehr echte Kunst.
Ja, Audio wird nicht mehr lange dauern, bis du das auf demselben Level manipulieren kannst. Es kam jetzt ein neues Modell aus China, Uni Audio, ein Audio Foundation Model, und es gibt eigentlich nichts, was du damit nicht machen kannst. Das kombiniert alles auf einmal. Es generiert Speech aus Text. Es macht
Text-to-Speech.
Spracherkennung, genau. Speech-to-Text. Es macht Text-to-Sounds. Es macht Text-to-Music. Es macht Voice-Cloning. Es macht es lässt dich bestimmte Dinge vorlesen. Du kannst Barack Obama irgendwas vorlesen lassen. Du kannst deine Stimme irgendwie manipulieren. Also alles, was du dir mit Audio vorstellen kannst, kannst du mit diesem einen Modell machen.
Ja.
Das ist schon, ich meine, du kannst sogar Bilder reintun und dir dann Musik von dem Bild generieren lassen. Da bin ich mir nicht sicher, ob Bilder auch Inputform sind. Aber du kannst auf jeden Fall alles, was du dir mit Audio vorstellen machen kannst, kannst damit machen.
Ja, nicht schlecht.
Ja, also Audio, Video wird bald dasselbe Level erreichen wie Bildgenerierung und Bildbearbeitung. Und das letzte Modell, wovon ich noch nicht gesprochen habe, was rauskam, ist Gaia 1. Das ist ein 9 Milliarden Parametermodell. Das ist für ein Modell, was kein Language Model ist, ziemlich groß. Und das wird verwendet, um realistische Szenen aus dem Verkehr zu generieren, für selbstfahrende Autos als Trainingsdaten.
Da habe ich auch einen Clip auf Twitter, glaube ich, den. Ich glaube, den hast du sogar geretweetet, deswegen habe ich den gesehen. Wo der selbst irgendwie Situation erstellen konnte, ne? Wo die KI selber ein Auto über die Straße hat fahren lassen, um sozusagen zu simulieren, wie sieht das denn wie würde das im echten Leben aussehen?
Genau.
Ja, okay.
Dann sind wir in diesem Bereich synthetische Trainingsdaten, wo du einfach Trainingsdaten generierst für die nächste Generation von selbstfahrenden Modellen oder was auch immer.
Folge 21 oder so, ich weiß es gar nicht. Schon wieder was länger her. Darüber geredet, als wir über Tesla geredet haben, dass die ja bislang in ihrem Tesla Autopilot zwar irgendwie auch ein Neural Network benutzt haben, aber das nicht ansatzweise so autonom Neural Network-mäßig funktioniert hat, wie man das erwartet hätte, sondern eher so Human Input-mäßig, wenn das passiert, dann passiert das und das. Und die erst letztens mit irgendwie der neuesten Version, die da rausgekommen ist, Full Self-Driving Version 1.0, keine Ahnung, so richtig auf eine autonome KI, sage ich jetzt mal, umgeswitcht haben. Da gab es ja diese lustige Situation, wo Elon Musk irgendwie einen Stream gemacht hat, wie er das vorgestellt hat, natürlich auf seiner Plattform X. Und er dann so sagte, wie die KI, und das Auto dann auf einen Stoppschild zog, das ist jetzt mittlerweile, können wir das gar nicht mehr beeinflussen, weil in den Trainingsdaten, die wir von euch allen, also die haben natürlich Trainingsdaten von allen Tesla-Nutzern und Nutzerinnen genommen, kein Mensch zu wenige Menschen an einem Stoppschild angehalten haben und deswegen die autonome KI, die jetzt einfach nur Trainingsdaten genommen hat und ihr Verhalten davon ableitet, jetzt auch nicht mehr an Stoppschildern anhält, weil einfach das so das menschliche Verhalten ist und da können wir jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Das heißt, es ist jetzt erst seit letztem oder seit neuestem geht es richtig in Richtung autonome KI, aber auch die haben ja wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, noch nicht mit synthetischen Trainingsdaten gearbeitet, sondern eben mit diesen menschlichen Trainingsdaten, woher dieses Stoppschildverhalten kommt. Und das wird natürlich dann interessant, wenn man sich wieder anguckt, was machen wir Menschen für Fehler, die eigentlich im Straßenverkehr nicht so auftreten sollen, wie Stoppschild und so weiter, oder konstant zu schnell fahren, weil man es eilig hat. dass da synthetische Trainingsdaten, denen man dann wiederum sagen kann, hier Stoppschild so und so und Geschwindigkeitsbegrenzung, durchaus, sagen wir mal, Abhilfe schaffen können, was das Trainieren von dann echt fahrenden KIs angeht.
Mhm. Ja. Ich glaube, das wird kommen.
Gut, haben wir es hier abgehakt.
Ja, gut, selbstfahrende Autos ist in Europa ja leider noch kein Thema.
Leider eigentlich. Aber muss man sagen, ist auch ein bisschen, also kann ich ein bisschen verstehen, weil die Trainingsdaten, ich meine, in Amerika funktioniert das gut, weil du hast die Trainingsdaten und so amerikanische Straßen sind so aufgebaut, wie amerikanische Straßen aufgebaut ist. Wenn du jetzt in Europa fahren würdest, müsstest du halt eben das ganze Modell neu trainieren, weil halt unsere Straßenführungen anders sind und ich will gar nicht wissen, wie das bei Linksverkehr in Großbritannien aussieht. Da wird, glaube ich, die ganze KI explodieren, wenn die dann plötzlich auf Linksverkehrsstraßen werden. Also ist schon, also besonders, weil halt eben die Straßen so anders aussehen, ist es schwierig, das universell zu machen. Du brauchst wahrscheinlich eine KI für europäische oder nicht mal für europäische, sondern dann, sagen wir für zentraleuropäische Straßen. Und wenn du dann nach Osteuropa gehst, dann sehen die Straßen wieder anders aus. Fehlen die Straßenmarkierungen und so weiter, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist natürlich schwierig für KIs, aber wenn man dann mehrere KIs trainieren kann. Das ist
ein komplexeres Problem, als man denkt.
Ja.
Also,
das und dauert auch die Straßenregeln, die überall anders sind, teilweise, ist natürlich auch
genau,
spannend.
Genau, Verkehrsregeln, gerade in Deutschland haben wir ja ein paar.
Ja, in Amerika darfst du ja, glaube ich, an jeder Ampel standardmäßig immer rechts übers Rotlicht fahren, wenn du rechts abbiegst. In Europa oder in Deutschland hier darfst du es nur, wenn so ein grüner Pfeil da ist und so. Diese ganzen Nuancen, die kannst du natürlich nicht einfach eine KI drauf loslassen und hoffen, dass sie das richtig macht. Deswegen interessant, aber deswegen finde ich es umso schade eigentlich. Oder aus einem anderen Winkel ist es klar, dass Tesla das in Amerika macht, weil es eine amerikanische Firma ist. Umso schader Firmen mit ihren Autos irgendwie in diesem Thema nicht so richtig mit Nachdruck rangehen, weil das würde sich natürlich perfekt anbieten, wenn halt eben die deutschen Firmen dann auf deutsche oder europäische Straßen KIs sich mal dem annehmen würden, um dann da selbstfahrende Autos zu machen. Ich meine, man findet das immer mal wieder.
Das ist, glaube ich, auch oder generell in Europa schwieriger ist, dafür eine Zulassung zu bekommen oder es anständig testen zu können. Sodass irgendein reicher Typ seine Autos auf die Straße schickt und sagt, ja, lass die mal selber fahren, geht schon gut. Das ist in Deutschland hier, garantiert
am Stoppschild halt nicht mehr an, so, weil gut, es war halt in den Trainingsdaten drin, ja, das stimmt schon, das wäre in Deutschland kritischer. Aber ist natürlich trotzdem eine traurige Situation, ehrlich gesagt. Weil das ist natürlich Entwicklung, die, also können wir wahrscheinlich, oder ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine Entwicklung, die ist unumgänglich in, hatten wir ja auch schon mal mit unserer Sektion heute in einem Jahr oder haben wir irgendwann heute in 5 Jahren oder so mal gemacht und da haben wir gesagt, ja, selbstfahrende Autos werden auf lange Sicht absolut dass die Norm werden, weil sie einfach auch sicherer sind, wenn die dann untereinander kommunizieren können als wir Menschen. Dass diese Entwicklung, wo es ja ziemlich sicher hingehen wird, wir irgendwie so hinten herhängen, wegen eben diesen ganzen Regulationen.
Ja. So, wie kriege ich jetzt den Übergang zu den Papern?
Wir können noch, bevor wir die Paper machen, noch heute in einem Jahr vorschieben.
Zu welchem oder heute in, Thema?
Ja, zu welchem Thema? Oder lass sagen, heute in, was haben wir denn diese Folge Interessantes geredet? Ach, ich sag mit lokalen Assistenten. Ich sag heute in heute in 2 Jahren.
Also okay, 20. Machen wir es so. Welcher lokale Assistent wird der intelligenteste sein in einem Jahr? Siri?
Ja.
Amazon Alexa? Oder Google Assistant?
Ich sage eigentlich Google Assistant, weil, da aus einem ganz einfachen Grund, weil Google ist die Firma, die
am... Alexa, stopp.
Hat sie eine andere Meinung dazu, oder was? Ja.
Ich habe sie nicht gehört, aber...
Ja, okay, Google, wirst du der schlauste Assistent werden in Zukunft? Lass mal doch mal selber. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Ja, da kommen wir zum ersten Problem. Aus dem einfachen Grund, weil Google die Firma ist, die am meisten Zugriff auf Daten einfach im Internet hat. Also Amazon ist natürlich die Firma,
Daten.
Auf meine vor allen Dingen, ja. Amazon ist natürlich die Firma, die verkauft Sachen. So. Apple ist eine Firma, die macht halt ja gute Handys und so weiter, hat aber nicht wirklich was mit Informationsbusiness zu tun. Google ist natürlich die Suchmaschine und die mit ihren Services, Google Cloud, Google Drive und was auch ich immer für mit ihren Serverstrukturen, so viele Daten zur Verfügung hat, die auch sicherlich alle auswerten werden für KI-Training, dass auf lange Sicht wahrscheinlich, wenn die nicht irgendwie verkacken beim Researchen von der KI, also im Sinne von, wie bauen wir die KI, eigentlich die bessere KI haben sollte, einfach von dem schieren Masse an Trainingsdaten, auf die Zugriff haben können.
Ja, ich glaube auch, dass es Google ist. Die haben auf dem Event auch angedeutet, dass die bald nochmal eine Konferenz halten werden, wahrscheinlich zu Gemini. Und sie haben auch angedeutet, dass dann Bard geupdatet wird mit Gemini.
Ja.
Das heißt, ich gehe davon aus, dass in einem Jahr Google Assistant das auch nutzen wird oder sogar noch neuere Modelle. Und Apple wird garantiert auch irgendwann einen guten Assistenten rausbringen, aber ich glaube, die werden länger brauchen als alle anderen.
Die hängen halt so ein bisschen hinterher, ne? Google hat schon Bart, Google
hat schon
Gemini. Ja, und Apple ist halt so, die haben halt ihr Siri, so, aber man hört immer so Richtung, also man hört ehrlich gesagt nicht mal so richtig was von KI. Also sie umschreiben das in ihren Keynotes immer sogar gerne, ne? Da wird das Wort KI wird total selten verwendet bei Apple.
Also Apple hat Language Models intern, die arbeiten daran, aber ja, ich nehme an, die warten einfach, bis sie sehr zufrieden mit dem Produkt sind. Halt typisch Apple.
Und Google kann halt die ganze Zeit schon tauschen.
Ich glaube, Amazon hat das Problem, dass die kein eigenes Handy haben und keine, also sie haben die Echo-Produkte und sie haben dieses Smart-Home-Ding. Ich glaube, da werden sie ganz gut sein, mit so dein Haus steuern per Language Model. Direkten Zugang zu deinen Daten, den Google hat mit dem Handy, dass sie alles über dich wissen, dein Terminkalender, wohin du gehst, wann du gehst. Und außerdem hat Amazon ja auch selber keinen direkten Zugang. Sie haben jetzt investiert in Anthropic, aber Amazon selbst entwickelt ja keine Frontier-Language-Models.
Ja. Und man muss auch sagen, der Use Case, den du gerade angesprochen hast, mit diesen Echo-Geräten und Smart Home ist natürlich das eine. Während Google bietet einerseits die Smart Home-Sachen mit den Nest-Hubs und so weiter, aber hat natürlich auch den riesen Vorteil, genauso wie Apple, dass sie ein eigenes Handy herstellen, wie du sagtest, wo man eben diesen Assistenten nativ einbauen kann, dass der hardware-seitig da läuft, hardware-seitig darauf eingestellt ist, sozusagen auf dem Handy zu laufen, das Handy kontrollieren kann mit füg mal Termin hinzu, schreib mal dem und dem Kollegen und das alles eingebaut ist. Das kann Apple natürlich genauso, aber das aus diesem Grund würde ich sogar mal so ganz hinten anstellen, weil Apple und Google können das einfach mit den Handys machen und das Handy wird auf lange Sicht weiterhin, ne, wie wir in der einen Folge schon drüber gesprochen haben, unser Input sozusagen zur digitalen Welt bleiben und da haben die natürlich einen riesen Vorteil.
Deswegen will OpenAI ja jetzt auch an einem AI-Device arbeiten, damit sie auch diese Kombination aus AI und Hardware haben und direkt immer dabei sind, weil ChatGPT als Assistent ist toll, aber ChatGPT ist halt in kein Betriebssystem eingebaut und hat keinen Zugriff, kann keine Programme starten auf deinem Rechner,
so ist es.
Kann nicht durch deine Fotos gehen, kann nicht deine E-Mails lesen, das muss alles dann, muss über jedes Mal auf Bestätigen und Zulassen klicken und ja. Es ist einfacher, wenn sie einfach insgeheim in deinem Handy drin sind und deine Daten sowieso bekommen.
ChatGPT als Service ist geil, aber ChatGPT als Website ist halt nicht so geil. Ne? Das müsstest du irgendwie geil in die Geräte eingebaut bekommen. Was ich aber noch hinzufügen würde, ist vielleicht, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass Google natürlich datenmäßig, softwareseitig besser aufgestellt ist, aber was man nicht vergessen darf, Apple aus irgendeinem Grund in den letzten Jahren hat und das durchaus nicht zu vernachlässigen ist, dass die es einfach hinbekommen, Chips herzustellen, die so gut sind, und das sehen wir jetzt ja schon mit den M3 Chips, M3 Ultra, M3 Max und A14 Bionic Chips, die einfach sehr, sehr gut sind, dass die einfach durch die schiere Rechenleistung hardware-technisch ebenfalls sagen wir mal mit Googles Datensachen mithalten könnten.
Ich glaube auch, dass Apples Move wird sein, die werden ein extrem effizientes Language Model irgendwo im Bereich 7 Milliarden Parameter trainieren, was auf dem Handy laufen kann. Und dann kommen die nächstes Jahr mit dem iPhone 16, mit dem neuen Pro-Chip und auf dem Chip läuft 7 Milliarden Parameter Model super schnell und energieeffizient. Und dann wird das lokal laufen, schnell sein und qualitativ gut genug, um zumindest Siri ein Upgrade zu verpassen. Ich glaube, dass dann wird das natürlich nicht verfügbar sein auf älteren iPhones, natürlich nicht, du musst ein neues kaufen.
Aber convenient, muss man sagen, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.
Aber es wird lokal laufen. Ich kann mir vorstellen, dass Apple dann auch das Maximum aus so einem kleinen Modell rausholt.
Ja, ja,
und ich glaube auch, dass das nächste iPhone keine Probleme haben wird, ein 7 Milliarden Parameter Language Model laufen zu lassen.
Und musst du dir auch überlegen, wenn wir jetzt mal uns ein bisschen vorstellen, was würde denn so ein Language Model, so ein Assistent auf dem Handy machen müssen, dann muss das eigentlich nicht die heftigsten Berechnungen sein, sondern was machst du mit so einem Handyassistenten? Der muss mal einen Termin erstellen, der muss Termine auslesen, vielleicht mal einen Wecker hier, vielleicht mal da eine E-Mail schreiben, was zusammenfassen. Aber die großen Berechnungen müssen die durchaus nicht anstellen. Das heißt,
es kommt drauf an. Also du kannst ja je nachdem, wie viel du deinem Assistenten zutraust. Wenn wir jetzt so Richtung autonome Agenten gehen, vielleicht willst du irgendwann deinem Handy sagen,
buch mir ein Essen für heute Abend.
Bestell mal den Wochenendeinkauf für mich.
Ja, okay.
So, und dann sind das schon sehr viele Schritte, dass das Modell machen muss. Und Reasoning und Planning und so weiter. Und da sind so Frontier-Modelle in Servern natürlich besser.
Und da muss man sagen, da hilft einem auch eine gewisse, also da helfen einem Daten nur gewisserweise weiter. Ne? Was da wichtig ist, ist, dass das Modell eben gut Reasoning kann, sich irgendwie selbst Tasks geben kann. Und da ist wahrscheinlich die Hardware-Seite dann doch bevorteilt, ne? Wenn es darum geht, plan mir mal das und das und dann muss der eben erstmal zusammenstellen, was braucht man dafür, dann Anruf hier tätigen oder vielleicht eine E-Mail dahin schreiben, dann das und das in den Terminkalender eintragen. Es bleibt spannend da zwischen diesen beiden Firmen, würde ich sagen.
Ja, da haben wir jetzt auch den Übergang zu den Papern. Ich habe letztens ein Paper gelesen, oder wo war das? Es gibt ein paar Paper in die Richtung, wo so Language Models in bestimmte Rollen gesteckt werden und dann bis sie selber reden in verschiedenen Rollen als Softwarefirma oder irgendwie als Team und die sich so gegenseitig verbessern. Du hast ein Language Model, was als Tester fungiert und die Software testet. Also generell diese Idee, komplexere Aufgaben zu lösen, indem man mehrere Instanzen desselben Language Models miteinander reden lässt und schrittweise durch Aufgaben durchgehen lässt, dass die sich so gegenseitig prompten.
Du redest nicht vom Trainingsprozess jetzt, du redest schon
von der Nutzung. Ja. Also, das sieht beim Zugucken recht lustig aus. Die haben dann verschiedene Rollen und geben sich Anweisungen und führen Protokoll, was sie machen und was die nächste Aufgabe ist. Aber das ist eine Lösung, um die Performance deutlich zu verbessern mit kleinen Modellen. Es ist natürlich recht rechenintensiv und dauert lange, weil alles generiert werden muss. Aber es funktioniert. Vielleicht ist das so ein bisschen die Zwischenlösung zur AGI. Auch wenn ich es ist natürlich nicht die schönste Lösung. Cooler wäre es, wenn wir jetzt eine neue Architektur hätten, die auf einmal super intelligent ist. Aber einfach große Language Models immer weiter mit sich selbst reden zu lassen und sich gegenseitig Aufgaben zu geben und verbessern zu lassen, zu korrigieren, führt auch zu guten Ergebnissen in vielen Bereichen. Und vielleicht ist das einfach der Weg.
Sowas in der Art.
Die Hardware halt schneller machen, dass die KI schneller Selbstgespräche führen kann.
Ja, sowas in der Art haben wir ja eigentlich auch schon mit GPT-4. Ne? Das hast du ja mal vorgestellt, dass auch GPT-4, wie sie jetzt schon funktioniert, eben eigentlich nicht aus einem Modell besteht, sondern aus so, weiß ich nicht, 6 verschiedenen kleinen, die alle irgendwie in einem Teilbereich spezialisiert sind, der eine Richtung Programmieren, der andere Richtung Reasoning
genau,
und so weiter.
Genau, das ist nochmal ein bisschen anders, weil es so ein Mixture-Model ist und einfach die Anfrage, die Tokens durch verschiedene Bereiche des Netzwerks geleitet werden, aber es ist auch eine Form von Aufteilung.
Ja, und da ist es ja so, da wird halt eben dann ein großes Modell, guckt sich eben die Outputs von allen an und guckt dann, was ist das Beste und so weiter. Es ist aber, worauf ich hinaus will, ist, dass es ja auch jetzt schon wir als über GPT-4 als ein Modell reden, wenn im Hintergrund wirklich mehrere Instanzen laufen und wenn AGI darauf hinaus liefe, dass man da irgendwie mit so einer Struktur arbeitet, wo eben Tasks aufgeteilt werden können in verschiedene Instanzen, dann ist das ja nur eine Frage, wie das später oder wie das gesehen wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach über diese eine KI redet, im Sinne von, das ist die eine KI und was im Hintergrund läuft, ist erstmal egal, so wie wir über GPT-4 reden und nicht über die GPT-4-Instanzen, mit denen wir
genau, dann... Genau, zumindest für den Nutzer.
Ja. Das heißt, so ein großer
Unterschied. Ich habe das Paper gefunden. Der Titel ist Self-Thought Optimizer Stop Recursively Self-Improving Code Generation. Mhm. Und mein Problem mit dem Titel ist, und das sehe ich in letzter Zeit häufiger, es ist ein bisschen misleading, also klar, das Modell geht über den Code drüber und verbessert den, aber der Begriff rekursive Selbstverbesserung im Bereich KI
das ist ja nach Trainingsprozess, ne?
Hat so einen bestimmten Klang. Es gibt diese Idee bei KI, die stammt aus einer Zeit, wo neuronale Netze und Deep Learning noch nicht so ein Thema waren, von wir erreichen KI und dann verbessert die sich selbst und wird super intelligent.
Ja.
Und wir haben so eine Art Fast Take-off, wo die KI über Nacht gottgleich wird.
Ja, und wir nichts mehr dagegen tun können, weil die sich selbst verändern kann, ne?
Genau, und die Idee hat sich ein bisschen festgesetzt in der Community. Aber diese Deep Learning, neuronale Netze, Transformer, was jetzt benutzt wird, funktioniert ja ein bisschen anders. Wir haben ein neuronales Netz, was trainiert wird auf Trainingsdaten, und dann ist das fix. Und das kann, es könnte seinen eigenen Code verändern, aber es würde nichts verändern. Es ist halt das neuronale Netz. Es müsste neu trainiert werden. Das heißt, diese Idee von rekursiver Selbstverbesserung ist nicht wirklich anwendbar auf der Art, wie aktuell KI entwickelt wird. Aber der Term existiert noch und einige Leute glauben immer noch daran.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass einige Paper in ihren Titeln gerne so Schlagworte verwenden, die klingen, als hätten sie jetzt irgendein großes Problem gelöst.
Ja, ja, ja.
Und ich wünschte, die Titel und auch die Abstracts wären dann ein bisschen sachlicher und zurückhaltender in der Beschreibung, was genau sie tun.
Ja, okay. Aber es ist ganz generell, nur nochmal, um das vielleicht hier festzuhalten, auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass mit die Transformer-Technologie, wie wir sie jetzt haben, worauf die ganzen großen Modelle, über die wir hier reden, basieren, sind einfach ganz generell nicht durch die KI veränderbar, von der Architektur her, oder so wie wir die anlegen, sind sie nicht von der KI veränderbar. Was ist denn da genau jetzt gerade der Stand? Also im Sinne von, wir programmieren die so, dass die KI sich nicht selbst verbessern kann, oder ganz generell Transformer-Technologien lassen das einfach nicht zu, dass die KI sich selbst verbessert?
Also auf der Code-Ebene, der Code beschreibt, wie die Layer aufgebaut sind und den Trainingsprozess und wie die Layer nachher durchlaufen werden für Interferenz, für die Generierung von Outputs.
Ja.
Und dann wird das trainiert und dann wird im Code diese Layer, die Matrizen mit Werten gefüllt, die Werte werden leicht verändert, halt trainiert.
Ja.
Und dann hast du praktisch einen Haufen großer Matrizen. Das ist das neuronale Netz, das ist der Transformer, das Gehirn.
Ja. Und da kannst
und
du
die Werte und die Werte kannst du feintunen und verändern mit neuen Trainingsdaten. Aber der Code, der den Transformer läuft, beschreibt ja nur, wie die Matrizen miteinander verrechnet werden müssen für den Output. Das heißt, der Transformer könnte sich jetzt seinen Code angucken und sagen, also hier den Layer könnten wir so und so anders berechnen, dann laufe ich vielleicht 10% schneller. Das ist möglich. Das wird zum Teil auch gemacht. Also Code-Optimierung mit Language Models ist ein Thema, was aktuell gemacht wird.
Mhm.
Aber die KI kann jetzt nicht hingehen und sagen, oh, hier meine Gewichte in der dritten Matrix, wenn ich hier die Werte so und so ändere, dann werde ich schlauer.
Okay. Weil der einfach das nicht bewerten kann oder weil das einfach die Struktur, wie er trainiert wurde, nicht so weit verändert?
Ich weiß nicht, ob es völlig unmöglich ist, aber stell dir vor, du bist jetzt Biologe, du machst einen Hirnscan von deinem Gehirn und du siehst jetzt Milliarden von Synapsen in deinem Kopf. Jetzt fragt einer, wir könnten jetzt ein paar Synapsen verstärken. Welche sollen wir verstärken? Sollen wir intelligenter machen? Was müssen wir verändern? Das ist ja albern.
Ja, ich verstehe. Also, weil das Problem daran ist, dass man auch selbst im Trainingsprozess wird ja nur diese Veränderung oder das, was als Training, als Verbesserung rauskommt, ist ja nur Trial and Error, willst du damit sagen. Also, man probiert halt rum. Wenn ich den und den Wert ändere, dann schicke ich was durch und gucke, was kommt dann daraus. Wenn es jetzt besser war, dann lassen wir das so. Und wenn es schlechter war, dann machen wir es wieder rückgängig, sodass man auch von außen gar nicht sagen kann, die und die Node ist jetzt für das und das zuständig, sondern dass immer irgendwie so eine Sache ist von, wir müssen halt ausprobieren, was da rauskommt, und so, dass die KI das selber auch gar nicht wissen kann.
Genau, wenn ein Kind Plusrechnen lernt, ändert sich was in den Synapsen in seinem Kopf.
Aber
bevor das Kind das gemacht hat, hätten wir ja nicht sagen können, hier und hier, das müssen wir ändern, dann kann das Kind auf einmal Plusrechnen.
Ah, okay, verstehe. Ja.
Und ich sage nicht, dass das völlig unmöglich ist. Vielleicht ist das möglich und einfach nur ein komplett komplexes Problem.
Ja.
Und vielleicht können Super-KIs das in ein paar Jahren auch lösen und anfangen, ihre eigenen Werte zu verbessern.
Ja.
Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
Und was aber auch dabei denkbar ist, ist, dass ja eine KI angenommen, die ist jetzt so krass und kann so viele Sachen machen, dass die eine Kopie von sich auf so einem Testserver erstellt und dann ändert die halt da Synapsen und guckt halt eben, was kommt da raus und trainiert so sozusagen eine andere Version von sich, die immer besser wird, einfach durch Trial and Error, so wie wir das im Trainingsprozess machen. Ne?
Ja, aber es sind einfach evolutionäre Algorithmen. Also zum Beispiel, hast du mal so Videos gesehen, wo Autos eine Strecke lernen, so KI-Autos? Du hast eine ganze Generation von Autos, die fahren.
Die fahren irgendwo gegen.
Jedes Mal wird das neuronale Netz ein bisschen verändert. Und das Auto, was am weitesten kommt, das neuronale Netz wird genommen und wieder ein bisschen verändert, in verschiedene Weisen und so weiter. Das sind einfach evolutionäre Algorithmen. Das simuliert so ein bisschen Evolution. Das kannst du machen. Das ist eine Form von Training. Das würde ich jetzt nicht als Selbstverbesserung bezeichnen.
Warum nicht? Wenn du jetzt einer KI die Möglichkeit gibst, eben diese evolutionäre Verbesserung.
Ja, die KI würde ja dasselbe machen wie wir, einfach zufällig Werte verändern und gucken, wie das Ergebnis ist.
Ja, aber dann wäre die KI, die sich das selbst verbessert hat, wäre doch dann das Endprodukt, oder nicht?
Ja, wenn du sagst, random.random, der Funktionsaufruf ist eine KI, dann verbessert die sich selber, aber ja, das ist sehr weit hergeholt.
Es ist also nicht das Verbessern, wie wir uns das vorstellen, im Sinne von, da geht die KI in, schreibt eine Zeile Code um und plötzlich hat die Zugriff auf die Google-Datenbank, so, ne? Sondern nee. Es ist wesentlich zufälliger, was da passiert, weil einfach die Modelle, so wie wir sie jetzt haben, worüber wir geredet haben, die Technologie, mit der wir gerade KIs machen, die Transformer-Modelle eben sehr, sehr random sind und sehr, sehr oft Trial and Error basieren, um da was Gutes rauszubekommen.
So, jetzt muss ich aber die Folge ein bisschen überziehen, weil ich unbedingt noch über zwei Paper reden möchte, die ich gelesen habe. Und die fand ich super cool. Erst einmal ein Paper über Vision Transformer, also Transformer für Vision-Aufgaben in Bildern, zum Beispiel Tiefenerkennung. Die Transformer können in Bildern die Entfernung zur Kamera bestimmen oder Objekte in Bildern erkennen, solche Aufgaben halt.
Ja.
Und Forscher haben festgestellt, wenn diese Transformer groß genug werden und leistungsstark genug werden, dann fangen die an, innerhalb des Netzwerks, meistens irgendwo in den mittleren Layern, in einzelnen Tokens unverhältnismäßig große Normen zu zeigen. Also 10-mal größere Normen, 10-mal größere Werte und das an Stellen, die eigentlich für das Bild völlig irrelevant sind.
Was sind das, im Sinn von Normen? Also die Gewichtung der Nodes?
Ja, einfach die Werte in den Tokens. Die Tokens sind ja Vektoren und die Werte sind einfach sehr groß.
Und das mal erklären. Also wenn man was eingibt, also die KI besteht ja aus diesen, ich sage immer Nodes und so, ist das überhaupt der Fachbegriff? Diese
du kannst Nodes sagen.
Und die haben ja, das redet man immer von Gewichtungen, also dass eine Node ist halt eben für irgendwas zuständig und die wird so gewichtet im Sinne von, die hat mehr Relevanz für den Output als weniger Relevanz. Und wenn du sagst, der Token ist größer, dann wird das Bild ja auch wiederum in Werte aufgeteilt, die dadurch geschickt werden. Was ist denn dann die Norm, von der wir dann reden?
Du kannst dir die Schichten von einem neuronalen Netz, zumindest bei so Vision-Transformern, vorstellen als eine Abstraktion von dem Bild. Das Bild kommt rein und dann wird das in eine andere Form und Dimension gepackt mit veränderten Werten.
Ja, meistens eben die Pixelwerte, ne? Das ist das einfachste Modell. Man nimmt halt die Pixel von links oben nach rechts unten und gibt dem eben eine Helligkeit und eine Farb.
Genau, und am Ende kommt praktisch wieder ein Bild raus, aber statt RGB-Werte kommen Tiefenwerte raus. Ja. Wie weit die Objekte entfernt sind. Oder halt einfach ein Wert für, ist das im Vordergrund oder Hintergrund oder sonst was. Und dazwischen gibt's Zwischenschichten, die irgendwas dazwischen sind. Und die werden manchmal verwendet für andere Zwecke. Also in den Audiodaten macht man das zum Beispiel, man trainiert ein Audiomodell und dann nimmt man eine Zwischenstufe und sagt, hier hat das Modell auf dem Layer die Audiodaten komprimiert.
Mhm.
Und das benutze ich jetzt als Features für irgendwelche Laute oder Wörter oder Buchstaben und verwende die in einer anderen KI, weil wir davon ausgehen, dass die KI sehr viele Daten hier drin komprimiert hat.
Ah ja, okay, ja.
Und die haben sich diese Zwischenlayer in den Vision-Transformern angeguckt und auf den Zwischenlayern konntest du eigentlich ganz gut erkennen, was auf dem Bild zu sehen war und wo der Fokus von dem neuronalen Netz, also von dem Transformer lag, was wichtig war. Aber denen ist aufgefallen, dass in manchen relativ unwichtigen Bereichen so random Spikes waren.
Also beispielsweise
ungefähr 2% der Werte.
Also wenn wir jetzt davon das mal konkret machen, dann hast du irgendwie ein Bild von einem Mensch, der von einem Hintergrund steht und wenn es darum geht, die Vordergrund und Hintergrund zu beurteilen, dann hast du halt irgendwo in der Mitte irgendwie so Tiefendaten, aber irgendwie an random Ecken oder Rändern, die nicht wichtig sind, hast du dann irgendwie riesen Spikes. Im Sinne von, da hat die KI achtet aus irgendeinem Grund sehr stark auf diese Region für irgendwelche Berechnungen.
Genau, und das haben die sich genau angeguckt und festgestellt, dass der Transformer, wenn er groß genug ist und clever genug ist, legt er in diesen unwichtigen Bereichen globale Informationen ab. Das heißt, diese speziellen Tokens, diese Werte, haben für diese Position keine besondere Bedeutung. Aha. Aber die sagen irgendwas über das ganze Bild aus. Zum Beispiel,
so metadatenmäßig.
Genau, du sollst praktisch bewerten, ob was im Vordergrund ist. Und das Token könnte, das ist jetzt nicht der Fall, das ist jetzt sehr menschlich zu denken, aber es könnte zum Beispiel aussagen, in dem Bild handelt es sich um einen Menschen Und das gibt dir jetzt Zusatzinformationen darüber, was könnte Vordergrund sein, wie sollte der Vordergrund geformt sein, wenn es ein Mensch ist.
Ah, okay. Ja, im Sinne solche von, Sachen. Der speichert sich halt die Information, dass es ein Mensch ist, nicht, also irgendwo in irgendeiner unwichtigen Sektion des Bildes ab, indem der da irgendwelche Zahlen reinschreibt, die überhaupt nicht für die eigentliche Berechnung notwendig sind, sondern wie so eine kleine, weiß ich nicht, wie eben was Enkodiertes im Sinne von, das ist jetzt, muss ich mir merken, fürs Ende
ab. Genau. Krass. Und das hat die Layer ein bisschen unbrauchbar gemacht für alle anderen außer diesen Transformer, weil die so random Spikes hatten. Aber was die gemacht haben, ist, die haben extra so Register-Tokens eingeführt, außerhalb des Bildes, also praktisch zusätzliche Pixel in den mittleren Layern, damit das Transformer-Modell beim Training da genau praktisch die verwenden kann als Register für diese globalen Informationen. Ja. Und dadurch ist die Performance besser geworden. Die Zwischenlayer sind besser für Forscher verwendbar, weil die jetzt besser repräsentieren, was wirklich passiert und wo der Fokus des Netzwerks im Bild ist. Und ja, also das waren Verbesserungen, das fand ich sehr interessant.
Ja.
Und vor allen Dingen fand ich interessant, in derselben Woche, ich glaube ein, zwei Tage später, habe ich ein Paper gesehen mit einem ähnlichen Phänomen in Language Models, wo Forscher festgestellt haben, dass am Anfang des Kontextfensters, also die ersten paar Wörter, da wird im Attention-Mechanismus, im Transformer, sehr viel Fokus drauf gelegt.
Weil oftmals Fragen anfangen mit, wie erstellt man oder...
Ja, nicht nur wegen den Wörtern selbst, sondern einfach auch so als Art globale Information über den ganzen Denkprozess wurden einfach viele Werte an diesen Anfang gelegt. Und das hat dazu geführt, dass manchmal willst du ja mit ChatGPT zum Beispiel Unterhaltungen führen, die über diese 4000 Token Kontextfenster hinausgehen.
Ja.
Das heißt, du redest und irgendwann ist der Kontext voll und dann schreibst du eine weitere Nachricht oder du lässt ChatGPT ein Buch schreiben und er ist mitten im Kapitel und auf einmal fällt der Anfang aus dem Kontextfenster raus, wird ja dann abgeschnitten.
Ja.
Und weil so viel von diesen Attention auf diesem Anfang war und Attention funktioniert ja zwischen Tokens, das heißt, auf einmal wurde das ganze Verhältnis zwischen den Token und die Aufmerksamkeit zwischen den Tokens komplett anders, weil dieser Anfangswert wegfiel.
Mhm.
Und darauf ändert sich urplötzlich das Verhalten und der Output von dem neuronalen Netzwerk. Das heißt, mitten im Kapitel fängt er auf einmal an, über was anderes zu schreiben, aus der Horrorgeschichte wird sonst was.
Ja.
Oder es verhält sich auf jeden Fall komisch.
Ja. Und lass mich raten, man hat dann auch wieder ein eigenes Token eingeführt, wo er extra diese Information einspeichern kann, damit genau das genau, nicht passiert.
Genau, die haben Leertoken an den Anfang eingeführt.
Ja.
Und die praktisch immer mitgenommen, wenn sich das Fenster verschiebt. Und dadurch wurde das neuronale Netz, also der Transformer, bei längeren Outputs, die über das Kontextfenster hinausgehen, deutlich stabiler und so längere Dialoge wurden deutlich sinnvoller.
Krass. Dass man jetzt noch eben solche Kleinigkeiten findet, die so einen großen, also die erstmal so ein fundamentales Verhalten abbilden von wie diese KIs funktionieren und zweitens auch noch so einen großen Unterschied machen im Output, ist natürlich krass. Und da frage ich mich, was gibt es noch für andere Verhaltensweisen, die in diesen KIs versteckt sind, die wir noch nicht rausgefunden haben? Also das sind jetzt ja schon coole Sachen mit, der encodet sich irgendwelche Daten, die er braucht in dem Bild, weil er keine andere Möglichkeit hat, das irgendwo zu speichern. Will ich gar nicht wissen, was der noch irgendwie verschlüsselt irgendwie da macht.
Grob überschlägst, ich glaube, wir werden jetzt so in einem Jahr werden wir um den Faktor 2 besser werden, einfach durch mehr Rechenleistung.
Mhm.
Um den Faktor 5, einfach weil die Leute mehr Geld auf das Problem werfen und einfach mehr Rechenleistung kaufen.
Ja.
Dann wahrscheinlich um den Faktor 10 besser, durch so Software-Improvements, wo irgendwas im Algorithmus entdeckt wird oder im Verhalten vom Transformer, was verbessert werden kann.
Ja.
Und dann werden wir nochmal einen kleinen Faktor drauf bekommen, weil Energie günstiger wird. Und dann landen wir irgendwo bei, in einem Jahr sind Language Models 200 mal besser als jetzt.
Boah, okay. Das ist insane, wenn man drüber nachdenkt. Und das gilt ja aber auch wahrscheinlich erst für die nächste Generation der KIs, weil sowas wie Gemini, sie sind zwar jetzt in Entwicklung, aber profitieren noch nicht so noch nicht so direkt von diesen Entwicklungen wie gerade, sondern wir kommen halt in den nächsten paar, ich hoffe, Wochen, Monaten raus. Und da sind diese ganzen Entwicklungen mit viel mehr Rechenleistung und Strom günstiger und diese ganzen Kleinigkeiten, die wir jetzt gefunden haben mit Tokens, die zwischenspeichern, noch gar nicht so richtig implementiert. Ne? Das heißt, die richtige Entwicklung genau. kommt noch.
Also wenn du den Leuten bei OpenAI und so zuhörst, die haben noch ganz viele Dinge, die sie implementieren und verbessern können. Also die sind noch nicht am Ende, die fangen gerade erst an. Es gibt noch so viele Sachen, wo du ganz leicht Performance rausbekommst, wenn du die änderst.
Ja.
Das heißt, für die nächsten 1-2 Jahre ist ganz klar, wir kriegen auf jeden Fall noch um ein Vielfaches mehr raus. Und ich glaube nicht, dass das mittelfristig stoppen wird. Also aus Language Models und Transformern lässt sich noch deutlich mehr rausholen.
Und vor allen Dingen diese ganzen Optimierungen, die gehen ja auch rückwirkend auf, oder die kann man ja anwenden auf bestehende KIs. Ne? Du musst jetzt nicht manchmal, eine KI neu trainieren dafür, ne? Sondern wenn du sagst,
also manche halt Sachen schon, ja.
Das mit den Tokens aber wäre jetzt zum Beispiel, könntest du bei GPT-3.5 anwenden, oder was? Der muss sich halt was zwischenspeichern. Also angenommen, man findet das Verhalten auch bei GPT-3.5, dass er sich immer irgendwas zwischenspeichern muss und deswegen das dann rausfliegt, wenn das Kontaktfenster zu lang wird.
Ach, da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Es gab noch ein anderes Poken. Wir machen heute Überlänge, scheiß drauf. Es gab ein anderes Paper und das lässt sich tatsächlich auf alte Modelle anwenden.
Ja.
Ziemlich sicher. Vielleicht muss ich noch mal in Abstract gucken. Aber Training Language Models with Pause Tokens. Das heißt, die führen ein neues Token ein, ein Pausentoken. Jetzt, wo ich sage, klingt so, als müsste man vielleicht doch neu trainieren. Aber das Pausentoken löst dieses Problem, weil ich mal erklärt habe, dass Language Models, wenn sie eine Antwort geben sollen, meistens nur einen Durchgang, einen Token Zeit haben zu denken.
Und dann das da erstmal Fehler
wird eingeführt, also ein Lückentoken. Das heißt, du gibst dem Modell mehrere Tokens Zeit zu denken, ohne dass Output generiert wird. Und dann kann es anfangen, Output-Tokens zu generieren. Dass du hast einfach so ein Denk-Token, was nicht als Output zählt, sondern einfach nur
im Sinne von, schau nochmal drüber, was du da geschrieben hast. Im ersten
Output. Genau, einfach um die Schritte hinzuzufügen. Also ein bisschen ähnlich wie bei den Registern, aber anderer Ansatz. Und die haben auch gezeigt, dass das deutlich die Performance erhöht.
Ja, kennt man ja auch von GPT-4, der einfach Rechenaufgaben verkackt wie 10 plus 10. Und wenn du den dann fragst, hier, was ist denn mit der Rechenaufgabe, die du geschrieben hast, sagt der, oh scheiße, was habe ich denn da gemacht? Und im zweiten Schritt erkennt er erst was, oder gibt er erst einen richtigen Output.
Delays. Das bedeutet, du kriegst verbesserte Performance, wenn du von Anfang an mit Pausentoken trainierst, aber du kannst auch ein bestehendes Modell mit Pausentoken feintunen und es wird auch noch besser.
Ah ja. Ja, wundert mich nicht, weil genau das ist es ja, wenn man dem einfach zwei Outputs oder den einfach
also
zwei
Outputs trainieren lässt. Die haben getestet auf einem 1 Milliarden Parameter-Model, das ist winzig für heutige Verhältnisse, und haben gesehen, bis zu 18% Verbesserung in einem Benchmark oder 8% auf einem anderen Benchmark, 1% Verbesserung in einem Reasoning-Task. Also, das sind so Sachen.
Spannend.
Die kommen noch.
Ja.
Wenn ich jetzt schätzen müsste, wir erreichen jetzt in ungefähr einem Monat mit Open-Source-Modellen so die Performance von ChatGPT 4 oder knapp drunter und gleichzeitig kommt dann Gemini raus. Wir sind vielleicht, Open-Source ist immer so ein halbes Jahr hinter Closed-Source-Behind.
Ist aber auch gut, muss man sagen.
Ja, wenn das so bleibt, ist super. Ist ein gutes Verhältnis.
Es wird immer nur die Frage, kann man diese Open...
Ja, also vielleicht lohnt es sich da sogar irgendwann, so Server zu mieten. Ich habe letztens mit Nico mich unterhalten darüber, dass Heizungen verschwenden ja so viel Energie nur für Wärmeproduktion. Ich stelle mir vor, vielleicht haben wir in Zukunft so
Heizungen in Häusern.
Ja, so kleine Heizungen, Server, die als Heizungen verpackt sind, die baust du dir in dein Haus ein und jedes Mal, wenn du heizt, stellen die Rechenleistung für deine Nachbarschaft oder deine Stadt zur Verfügung.
Ja.
Und dann kriegst du ein bisschen Heizkosten reduziert dafür, dass du die Rechenleistung zur Verfügung stellst.
Ja, in so ein dezentrales Servernetzwerk sozusagen, was gleichzeitig die Wärmeinfrastruktur bereitstellt. Auch interessant, ne?
Lohnt sich aktuell noch nicht, weil Heizungen einfach deutlich billiger zu produzieren sind als Rechner. Ja. Aber die Kosten fallen ja auch. Vielleicht ist das eine Option für die Zukunft.
Wart mal ab, bis Gas und alle fossilen Brennarten so teuer sind, dass der Strom, der dann hauptsächlich und hoffentlich aus erneuerbaren Energien kommt und verbraucht werden muss, deswegen total günstig ist, bis sich diese Entwicklung mal eingestellt hat, dann wird das aber sicherlich eine viable Option. Weil erstens die eigentliche Energie, die verheizt wird, nämlich der Strom, günstiger ist als die Alternative, nämlich Gas und Öl und was auch immer dann möglich ist. Und zweitens du dann auch noch durch das Bereitstellen von Rechenleistung, sei es jetzt durch KI-Farm oder dieses Konzept kennt man auch schon von Bitcoin, das sozusagen immer Rechenleistung braucht und du da sozusagen einfach Geld im Sinne von Bitcoin oder Gegenwert in Bitcoin bekommst, zur Verfügung stellst, einfach diese Heizkosten sogar wahrscheinlich komplett negieren kannst. Ne? Das wird interessante Entwicklung.
Ja.
Ja, die Folge war aber geil. Die stand jetzt ganz im Zeichen von künstlicher Intelligenz und Optimierungen. Also wie kann
ich habe mich auf die Folge gefreut. Als ich Paper gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist ein spannendes Thema für einen Podcast.
Ja, und es muss auch sagen, weil es ist mal kein pessimistisches, dystopisches Ende, sondern es geht einfach, weil es schön Abschluss zu finden, mit was können wir in nächster Zeit erwarten, wie kann die Entwicklung weitergehen, was für Verbesserungen erwarten uns in Zukunft.
Ja, so, vielen Dank, dass du wieder da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, in der Woche, bis die Folge rauskommt, kommt jetzt nicht Gemini raus. Sonst müssen wir irgendwie eine Sonderfolge machen oder so.
Das wäre peinlich, ja.
Aber ansonsten, vorproduzieren finde ich super und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.